Das Thema heißt ja erfülltes Leben ohne auszubrennen. Und ein ganz wichtiger Teil, damit wir nicht ausbrennen, ist nämlich die tägliche Gymnastik. Und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob ihr, also wir waren heute sehr wenig Leute, wir waren heute nur eigentlich zu zweit waren wir, gell? Zwei Leute waren beim Nordic Walking, ich und noch jemand. Und ich habe mich sehr gewundert und gedacht, Mensch, so wichtig, dass man sich wirklich bewegt. Und da wir ja auch in der Praxis was machen sollen, bitte ich euch aufzustehen. Genau, wir fangen einfach an mit ganz leichten Schulterkreisen, von vorn nach hinten, schön hochziehen und runter und einatmen und ausatmen. Einatmen, also ihr könnt gerne die Türen ein bisschen aufmachen, ausatmen und ein und aus, ein und aus und nochmal ein und aus und das Ganze bitte wieder von hinten nach vorn, manchmal knappt es vielleicht bei einem, aber das macht nichts, das gehört alles dazu, das zeigt unsere Unbeweglichkeit und es ist so schön, sich zu bewegen, hoffe ich. Okay. Zurück. Okay. Und dann gehen wir ganz langsam am Platz ein bisschen laufen. Genau. Und wir bleiben im Laufen und wir nehmen die Hände und tun die Schulter kreisen. Genau. Der Philipp, mit Philipp habe ich immer gemacht. Der hat gesagt, jetzt müssen wir das Zandl schmieren. Und auch anderswo. Genau. Und wir bleiben weiter im Gehen und marschieren und andersrum und drehen den Kopf langsam nach rechts, in die Mitte und nach links. In die Mitte, nach rechts, in die Mitte und nach links. Okay. Wir bleiben weiter im Gehen und wir machen jetzt eine Übung, die geht so, also so die Hände, so auf die Seite, Hände hoch, hoch, zurück, auf die Seite, hoch, Seite, hoch, runter, hoch, runter, hoch, Seite, hoch, runter, hoch, geradeaus. Runter. Und jetzt tun wir ein bisschen uns ausschütteln, Kopf hängen lassen und einfach ausatmen, einatmen und ausatmen, Entschuldigung, und einatmen und ausatmen. Und nochmal einatmen und ausatmen. Jetzt gehen wir langsam hoch. Und jetzt machen wir auch was für unsere Beine. Also die sich anhalten, können sich gerne irgendwo am Stuhl anhalten. Wir tun das rechte Bein vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Ah ja, das geht schlecht. Okay. Okay, dann müssen wir einfach das Bein so hochziehen. Hochziehen, andere Seite hochziehen. Rechts, hochziehen, links, hochziehen. Genau, das geht besser. Und jetzt wird klar. Okay. Genau, damit der Oberkörper nicht faul ist, dann tun wir den rechten Ellbogen mit dem linken Knie kreuzen. Genau. Das tut gut für Wirbelsäule, für Oberarm, für die Hüfte. Das ist Gelenksmobilisation. Okay. Okay. Okay, wir kommen wieder in die Position, wo wir laufen. Jetzt machen wir drückt man mit den Händen die Stirn gegen die Hände. Das ist gut für die Nackenmuskulatur. Einfach so 2-3 Sekunden. 1, 2, 3. Loslassen. Dann rechts. 1, 2, 3. Loslassen. Und 1. Super. Schaut toll aus. Und loslassen. Und hinten auch nochmal. 1, 2, 3. Loslassen. Genau. Und zum Abschluss nochmal einfach pendeln. So zur Entspannung. Genau. Okay. Und dann dürfen wir uns wieder setzen. Ja, ich finde, das muss man alles praktisch machen, weil ja, man sitzt ganz anders, es ist irgendwie anders, gell? Ja genau, Fenster auf, frische Luft. Und wir machen nochmal eine gute Entspannungsübung. Und zwar geht es so, die habe ich gestern gelernt, auch von der Nachfolgerin vom Fit mit Philipp. Wir atmen ein, halten 4, also einatmen nochmal. Ein und halten 1, 2, 3, 4 und dann 2, 3, 4. Einatmen. 4 und halten. 3, 4. Geht richtig der Atem im Bauch. Nochmal. 1, 2, 3, 4 und. Und noch zweimal. Und 1, 2, 3, 4 und. Und mein letztes Mal. 4 und 5. So. Jetzt sind wir vorbereitet für das, was wir hören, hoffe ich, ja. Ja, kann ich die Folie? Ich möchte noch kurz euch mit reinnehmen, die ihr gestern nicht abends da wart. Wir haben gestern Abend über das Thema geredet, die Wahrheit macht frei. Wir haben, ich habe berichtet von Jesus und der Sünderin, die in Ehebruch war. Ich habe berichtet, wie Jesus frei macht von Schuld, dass er der Befreier ist, dass er den Fluch getragen hat, den Gott auf Adam gelegt hat, als dieser ihn enttäuscht hat und die Beziehung zwischen Gott und ihm gebrochen ist. Jesus hat alle Schuld getragen, wir sind frei und wir sind in Christus. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Also Gott hat einen Plan gehabt, er wollte wieder diese Enge, die durch Adam und Eva zerbrochen ist, weil sie ungehorsam waren, und wollte wieder diese Einheit haben mit dem Menschen. Und weil Gott heilig ist und weil Gott Sünde hasst, musste Blut fließen. Im Alten Testament, das habe ich gestern auch berichtet, gab es ein einmaljähriges Opfer, wo der hohe Priester ein Tier, ein makelloses Tier geopfert hat. Und dieses Opfer wurde im neuen Bund Jesus Christus. Er hat alle Schuld getragen, alles Gericht, alles was war von der Vergangenheit, von der Gegenwart und von der Zukunft, hat er getragen. Diese Schuld lag auf ihm. Und er ist für uns gestorben und ist auferstanden und möchte mit uns Beziehung haben. Und ich habe gestern auch gesagt, jeder, der das möchte, kann Jesus Christus in sein Herz aufnehmen. Ich habe erklärt, wie das möglich ist, dass wir von Neuem geboren werden, aus Wasser und aus Geist. Dass in der Taufe passiert, dass wir mit Christus sterben und als neue Schöpfung auferstehen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Dann habe ich kurz erzählt von meinen 2 Krankheiten. Ich war Alkoholiker, habe ein schweres Burnout gehabt und Jesus Christus hat mich wieder hergestellt und ich darf dort stehen und da einfach weitergeben, was ich in diesen Zeiten auch erlebt habe. Ja, das war so zu gestern. Vielleicht noch das nächste Bild. Ja, habe ich das Kreuz gezeigt, weil das Kreuz einfach nicht das Kreuz das Wichtigste ist als Kreuz, sondern Jesus, die Erinnerung daran, dass Jesus für unsere Schuld, für meine Schuld gestorben ist. Ich habe auch ein bisschen erzählt, was ich so gelernt habe in meiner Zeit, wo es mir schlecht ging, möchte ich nochmal drei Sachen wiederholen. Das eine, dass ich gelernt habe, wenn ich jemanden um Vergebung bitte, dann ist es wichtig, dass ich mir nicht viel Schuldgefühle mache, wenn derjenige mir nicht vergibt. Ja? Also es gibt Menschen, die machen sich Schuldgefühle, warum? Ich habe doch alles richtig getan und so weiter. Aber Vergebung heißt Vergebung. Dafür ist er gestorben. Und das darf ich in Anspruch nehmen und auch selber weitergeben. Dann habe ich auch gelernt, dass ich nicht auf der Welt bin, um immer das zu machen, was andere von mir wollen. Ja, ich darf Ja sagen, auch innerlich, und ich darf Nein sagen, auch innerlich. Ja, das sind so die Lernprozesse. Und die Sucht nach Harmonie, die man oft hat, wenn man will, dass keine Konflikte sind, die vertuschen die Wahrheit. Wichtig ist, die Wahrheit bringt ans Licht. Jesus sagt von sich, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er bringt Dinge ans Licht. Und das ist mein Anliegen, dass er auch an uns handelt, arbeitet, heilt, uns zurechtbringt und Dinge an uns auch vielleicht in den zwei Tagen ans Licht bringt, die uns hindern, die uns in eine ungute Balance bringen und uns ausbrennen lassen. Gut, so viel zu gestern. Dann heute ist der Vortrag Kränkungen machen krank. Kränkungen machen krank, sie sind Hindernisse in unserem Leben. Ich möchte berichten, was ein Oberarzt geschrieben hat über Kränkungen. Eine Kränkung ist eine Verletzung eines Menschen in seiner Ehre, Würde, seinen Gefühlen und seiner Selbstachtung. Eine Kränkung ist eine Verletzung eines Menschen in seiner Ehre, Würde, seinen Gefühlen und seiner Selbstachtung. Sie erschüttert die eigenen Werte und den Gerechtigkeitssinn. Kränkungen können sich nachhaltig negativ auswirken. Auch eine Selbstkränkung ist möglich. Und dann war ein Satz, der hat mich auch ziemlich erschüttert. Bei einer Kränkung handelt es sich um eine Verletzung des Selbst. Von etwas, das uns sehr wichtig ist. Meist durch den Entzug von Liebe und Anerkennung. Bei einer Kränkung handelt es sich um eine Verletzung des Selbst oder von etwas, das uns sehr wichtig ist, meist durch den Entzug von Liebe oder Anerkennung. Die Kränkung trifft immer das Herz, das Innerste, das Wesen der Person. Deshalb gibt es auch in der Psychosomatik den Zusammenhang zwischen Körper und Seele. Ja? Also man sagt nicht umsonst, Kränkungen machen krank, weil auf Dauer Kränkungen, die in uns schlummern, krank machen. Herz, Kreislauf, das Blut, alles Mögliche. Dabei muss man sagen, es ist unmöglich, dass man nicht kränkt. Und es ist auch unmöglich, dass man nicht gekränkt wird. Genau. Also man ist zugleich Täter und Opfer, sozusagen. Ja? Was sehr schlimm ist und was die Bibel schon berichtet, das kommt dann gleich, ist Mobbing. Das ist ein organisiertes Kränken, das systematische Ausgrenzung oder Erniedrigung eines Menschen durch andere. Also das heißt nicht ein-, zweimal, sondern wenn Kränkung öfters passiert. Auch am Arbeitsplatz gibt es das, es gibt es überall. Und der Psychologe, ich sage bewusst zuerst, was der Psychologe sagt und vergleiche das dann mit dem, was das Wort Gottes sagt. Er sagt das, dann lernen wir daraus. Kann es nicht sein, dass in der Kränkung über sich selbst und über die Beziehung auch ein Körnchen Wahrheit ist? Es macht Sinn, in die Welt des anderen einzusteigen und zu hinterfragen, wie mich der andere eigentlich sieht. Dann das Zweite, such dir jemanden, wo du dich aussprechen kannst, weil das ist gut. Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir Kränkungen behalten, sondern wir dürfen sie aussprechen. Dann der nächste psychologische Tipp, lassen Sie los. Lassen Sie los und fixieren wir uns nicht auf das Kränkungsgeschehen. Und das dritte, sprechen Sie sanft. Das kommt dem gleich, wo die Bibel sagt, sagt die Wahrheit in Liebe. Ja? Es ist wichtig, die Wahrheit zu sagen, aber es ist immer die Frage, wie ich sage. Ich habe das in den letzten Jahren so oft gelernt, an mir selber, andere durch Kränkungen anderer, aber auch dadurch, dass mir andere gesagt haben, du Jasmina, das war lieblos. Und dann gehe ich hin und dann entschuldige ich mich für meine Lieblosigkeit. Nicht unbedingt für das, was ich gesagt habe, weil ich das so empfinde, aber für die Lieblosigkeit, wie ich es gesagt habe. Ja. Wir werden heute Abend sehen in dem Gleichnis von Maria und Martha, wo Jesus die Martha zurechtgewiesen hat. Er hat gesagt, meine liebe Martha. Es gibt eine Übersetzung aus der Bibel und hat ihr dann gesagt, was zu sagen ist. Also diese Art und Weise, wie wir die Dinge aussprechen, hat was damit zu tun, auch wie wir innerlich, wie unser Herz, unsere Haltung ist. Ich möchte da überleiten dann jetzt zur Bibel mit einem Zeugnis. Ich war junger Christ, bin mit einer Freundin in Urlaub gefahren und wir sind schwimmen gegangen, sie war draußen gesessen und ich komme vom Schwimmen und ich weiß heute nicht mehr was, aber sie sagt mir etwas, was mich zutiefst gekränkt und verletzt hat. Und auf dem Weg zur Dusche habe ich mir überlegt, was kann ich ihr jetzt darauf sagen? Und ich gehe hoch, mich umzuziehen, und wie ich das mache, war wie eine innere Stimme, komm zu mir. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht solltest du erstmal vor Gott jammern. Okay, gut. Und dann habe ich gejammert und dann habe ich geschimpft. Habe ich gesagt, mit so einer gehe ich in Urlaub und so weiter. Ich habe richtig ganz geschimpft. Und auf einmal war da, es war weg, es war Liebe da. Es war einfach eine Liebe da, die ich gar nicht so erklären konnte damals. Und dann bin ich runtergegangen und habe ich gesagt, du, sie hieß so und so, will ich jetzt nicht sagen, du hast das und das zu mir gesagt. Oh, hat sie gesagt, oh, Entschuldigung. Das heißt, Gott hat eine Eigenschaft, die niemand sonst hat. Er verwandelt unsere Bitterkeit, unseren Hass, unseren Zorn in Liebe, so dass wir die Wahrheit in Liebe sagen können. Ich habe nur ihr gesagt, weißt du, du hast vorhin das und das gesagt. Sie ist selber erschrocken und hat dann sich gleich entschuldigt. Ja. Also Liebe ist etwas, was nur in der Beziehung zu Gott entsteht. Liebe den Feind, liebt eure Feinde, gell? Ich kann das doch nicht von mir aus. Ich brauche doch da die Hilfe und die Kraft von unserem Herrn Jesus. Und nochmal, wir werden jetzt in dem Gleichnis sehen, was wir betrachten, wie die Beziehung zu Gott psychosomatische Störungen behandeln kann. Das steht in der Bibel. Ich mache euch schon Geschmack hoffentlich auf das, was jetzt kommt. Es steht in 1. Samuel 1, 1 bis 18. Es geht um eine sehr, sehr gekränkte Frau. Ich erzähle kurz die Geschichte. Ein Mann aus Ramathaim und den Zufietern vom Gebirge Ephraim, sein Name war Elkanah, hatte zwei Frauen. Nämlich eine hieß Penina und die andere hieß Hannah. Und die Penina hatte Kinder und die Hannah nicht. Und vielleicht wisst ihr, was das damals bedeutet hat, wenn man keine Kinder hatte. Es war furchtbar, es war beschämend. Ja? Und wie ich schon sagte, im Alten Testament sind die Leute einmal im Jahr gegangen, um zu opfern. Und dieser Mann, Elkanah, geht mit seinen beiden Frauen dorthin, um Gott anzubeten. Und er hat dann Anteile gegeben seiner Frau, seinen beiden Frauen. Und besonders der Penina, die hatte nämlich, ich weiß jetzt nicht wie viele Kinder, auf jeden Fall hatte sie Kinder und die andere hat eben nur einen Anteil gekriegt, die andere hieß Hanna. So, jetzt war eine ziemlich schlimme Sache zwischen den beiden Frauen, das steht dann im Vers 6, 1. Samuel 1, Vers 6, wer das nachlesen möchte. Doch die Nebenbuhlerin, ich lese, Penina machte sich über Hanna, also über diese Frau, die keine Kinder hatte, lustig, weil der Herr sie kinderlos gemacht hat. In der Elberfelder steht, ihre Widersacherin reizte sie zum Zorn mit vielen Kränkungen, Beleidigungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihr Mutterleib verschlossen hatte. Und dann muss man sich vorstellen, da steht im Vers 7, Jahr um Jahr war dasselbe. Also es war ein organisiertes Mobbing, heute würde man das so nennen. Ein organisiertes Mobbing steht schon in der Bibel. Gell? Wenn ihr da lest, Vers 7, Jahr um Jahr dasselbe. Penina verhöhnte Hanna, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen, so dass, und jetzt kommt dieser ganz wichtige Vers, Hanna weinte und nichts mehr essen wollte. Also das heißt, die Kränkung war so tief, dass sie wirklich nicht mehr, keinen Appetit mehr hatte. Das ist ein psychosomatisches Phänomen, wenn du so traurig bist, wenn du so fertig bist, dass du kannst nicht mehr essen. Ich glaube, das wissen einige von uns, oder? Also ich kenne das, dass dann mein Bauch wehtut und so weiter. Ja? Und das war die Situation. Und es war ein Mann, der das überhaupt nicht verstanden hat. Der Ehemann in Vers 8 sagt, warum weinst du, Hanna? Der Mann, Elkana, warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Bin ich nicht besser als 10 Söhne? Ja, also ist ja oft die Situation, dass der Mann uns nicht versteht. Ja, es ist einfach die Situation und das ist richtig hier mitten aus dem Leben gegriffen, dass wir beleidigt werden und wir erzählen das unserem Mann, unseren Kindern oder in unserer Familie und die anderen verstehen das nicht. Wieso? Es geht dir doch gut. Es ist doch, wieso? Verstehe ich gar nicht, warum du da weinst, warum du da traurig bist. Gell? Also das ist so steht es geschrieben und so ist es auch im Leben oft. Wir haben nicht immer Menschen, die uns verstehen in unserer Kränkung. Nochmal, hier handelt es sich um organisiertes Mobbing Jahr für Jahr. Und um noch dazu kommt Unverständnis vom eigenen Ehepartner. Ja? Also das war so, niemand hat diese Hanna verstanden. Und dann macht die Hanna einen Entschluss. Eines Tages steht dann in Vers 9, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, also die anderen, da ging Hanna zum Heiligtum des Herrn. Ja? Damals haben sie geopfert, Jesus gab es noch nicht, aber es gab das Heiligtum, wo der Herr anwesend war. Der Priester war dort und hat Platz gemacht und sie ging dann rein und nachdem die anderen gegessen und getrunken haben und jetzt passiert eigentlich die eigentliche Therapie. Vers 10, Hanna war ganz in ihrem Kummer versunken. Ich habe dieses Bild gewählt, weil es ist ein Ausdruck von tiefem Schmerz. Sie war in ihrer Seele verbittert, und zwar jahrelang schon. Ja? Sie war verbittert, sie war enttäuscht, sie hatte Schmerzen. Es war einfach eine bittere Enttäuschung und sie weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Also das heißt, sie ist weggegangen von dieser ganzen Gesellschaft, von diesem Mobbing. Ja? Und das ist auch für uns ein ganz wichtiger Lernprozess, dass wir weggehen von der Stelle, wo wir gemobbt werden und dass wir jemanden suchen, der uns zuhört. Ja? Und hier ist der beste Therapeut und der wirklich am meisten Verständnis hat, hat sie Gott gewählt. Sie hat Gott gewählt und sie hat geweint zu ihm und sie war seelentraurig. Also ihr seht hier Schmerz, Seele, Körper und Geist, wie das zusammenhängt. Seelentraurig, so tief traurig, dass ihr Körper, dass sie nicht gegessen hat und dass sie wirklich psychosomatisch, würde heute der Arzt sagen, krank war. Also wenn dein Mann dich nicht versteht, was hier der Fall war, wenn dich niemand versteht und du nur Schläge kriegst, ja, dann erhebe dich und such den Herrn Jesus auf und schrei und weine vor ihm. Ja. Nochmal Vers 10, Hannah war ganz in Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Also normalerweise macht ja, ist ja die erste Stufe, Mobbing macht Wut. Ja. Der erste Schritt ist Wut. Ja, man ist wütend. Ja. Wie kommt da jemand dazu, mich so zu behandeln? Oder?
Ja,
ja, das ist so. Das ist der erste Schritt. Wenn ich dieser Wut keinen Ausdruck vergeben kann, dann kann diese Wut zum Schmerz werden. Ich will nur schauen, ob das die nächste... Genau. Also, wie entsteht Schmerz? Zum Beispiel Vater, Mutter, Lehrer, Freunde. Trennung, Scheidung, Tod, Abwesenheit von Eltern, dauerhafter Streit, sexueller oder verbaler Missbrauch. Das sind alles Dinge, wo auf Dauer dann Schmerz entsteht. Und auch wenn das nicht immer nur beim ersten Mal, sondern wenn das wiederholt, wiederholt, wiederholt passiert, ja, dann entstehen auch im Körper Schädigungen. Das ist so wichtig, das zu verstehen. Also bei der Hanna war es schon die Schmerzgrenze. Ja? Vorher war es vielleicht noch so, bisschen Wut, aber sie ist intimst angegriffen worden. Ihre Unfähigkeit, Kinder zu gebären, wurde angesprochen und nicht nur angesprochen, sondern verhöhnt. Ich meine, es reicht schon, wenn man sie anspricht, gell? Ich weiß nicht, ich bin Single, bin nicht oft angesprochen worden, auf meine, dass ich keine Kinder und keinen Mann habe, aber es reicht dann auch schon. Ne? Irgendwann mal reicht es auch schon und man fühlt sich wirklich dann am Ende. So, und diese Hannah hat eben schon, war schon an der Schmerzgrenze und sie hat nur noch geweint. Und sie ist zu Gott gegangen. Ich möchte, dass ich wiederhole mich manchmal, weil das so wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir in Gott den besten Therapeuten haben. Stimmt's, ihr Seelsorger? Ja, stimmt. Es ist so. Ja? Und wir müssen manchmal nochmal weggehen, einen Schritt weggehen, um rauszugehen aus dem. Bei Kindern ist das schwierig, das ist nochmal eine andere Sache, weil Kinder können nicht rausgehen aus der Situation. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, da muss ich dann Institutionen einschalten und so weiter. Aber die Hannah konnte weggehen und sie hat dann zu Gott gebetet. So. Und was war der Inhalt ihres Gebetes? Nachdem sie geweint hat, nachdem sie gefleht hat, hat sie die ganze Bitterkeit war heraus, und sie betete zum Herrn. Und sie hat es geschafft, einen Wunsch zu formulieren, gell? Das ist nämlich auch nicht leicht, gell? Wenn man verbittert und traurig ist, man will nichts, manchmal will man sich nur umbringen und weg und so. Also sie hat das nicht gemacht, sie hat dann doch an Gott, das ist in Vers 11, einen Wunsch formuliert. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst, und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Also diese Hannah hat dann, nachdem die Bitterkeit raus war, nachdem alles raus war, hat sie in Worte gefasst, was sie sich eigentlich wünscht. Sie wünscht sich, schwanger zu sein. Sie wünscht sich, einen Sohn zu gebären. Und diesen Sohn hat sie für Gott dann gesagt, Gott, du kannst ihn haben. Ja? Worum geht es, wenn wir mit so jemandem auch in der Seelsorge zu tun haben? Erstens, es geht Hannah darum, gesehen zu werden von Gott. Will ich mit dieser Situation zu Gott gehen? Will ich von Gott gesehen werden? Dann zweitens, es ging Hannah darum, gehört zu werden. Ja? Also sie hat ihre Tränen ausgeschüttet, sie hat sich mitgeteilt Und dann geht es Hannah darum, dass Gott ihre Bitte erhört. Und sie rechnet mit einer Gebetserhörung. Sie glaubt dran. Und man muss sagen, dass der Hohepriester sie dann auch noch bestätigt hat. In Vers 17 sagt er: Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Ja? Also sie hat eine Bestätigung für ihren Glauben gekriegt. Also Gott hat sie belohnt für ihr Hingehen. Nochmal die Schritte, rausgehen aus dieser Situation, zu Gott hingehen und mit Gott reden. Ob das Schmerz ist oder Wut oder sonst was. Geh zu deinem Vater, es heißt doch Vater unser. Ja, und wie geht man zum Vater oder bleibt man stehen und sagt, ah, Papa, ich will dich nicht. Aber wenn es ein guter Vater war, gehe ich doch gern zu ihm hin und sage, was Sache ist. Ja? Ich hatte einen Vater, der hat immer, also wenn ich Not hatte, hat er alles hingelegt, sein Fernseher ausgeschaltet und hat gesagt, komm her, erzähl. Und so habe ich mir das dann auch bei Gott vorgestellt. Und so habe ich auch bei Gott geklagt, gejammert. Und ich mache es heute noch, wenn ich jemanden verletzt oder wenn ich ärgerlich bin über etwas, dann versuche ich nicht, meinen Kummer hineinzuessen, sondern ich sage, Gott, ich finde das so gemein. Herr, ich will mit der Person nichts mehr zu tun haben. Und dann gehe ich hin und her und dann schimpfe ich und dann rede ich. Und dann sage ich, Gott, das ist doch unmöglich, was dir gesagt hat. Hast du es gehört? Hast du es gehört? Unmöglich, wie kann man sowas sagen? Ja, was soll ich denn da überhaupt machen, Gott? Wie geht's denn? Was, das ist doch unmöglich. Und dann schreie ich und dann schimpfe ich und dann rede ich mit ihm. Und ich bin ja allein stehend, ich kann ja um meinen Tisch gehen, es ist niemand da und so. Und dann rede ich und so weiter. Und in der Auseinandersetzung mit ihm verändert sich meine Haltung. Nochmal, in der Auseinandersetzung mit ihm verändert sich meine Haltung. Ich weiß noch gut, ich habe mal bei uns in der Gemeinde, und zwar vor vielen Jahren, einen Ältesten getroffen und gefragt, wie es ihm geht und so. Und er hat mir irgendwas Komisches geantwortet. Und das war wieder komisch, war ich komisch oder was war? Und dann habe ich so zu Gott geredet, wieso redet der so mit mir? Was ist denn da los? Verstehst du das? Ja, bitte erklär es mir. Und dann kam ein Gedanke. Er hat Eheprobleme. Und dann habe ich ein paar Wochen später haben wir geredet und dann sage ich, du, ich habe dich neulich getroffen, du warst so und so, war was an mir? Nein, sagt er hat Eheprobleme gehabt. Ja. Also in der Auseinandersetzung, in dem Mitteilen, in meiner Gefühle, in meiner Tränen, da entsteht Beziehung und da kann Gott eingreifen, wandeln, erklären, reden. Es heißt doch, meine Schafe hören meine Stimme, oder? Oder heißt es wirklich schon, meine Schafe hören nicht meine Stimme? Also wir dürfen auch hören oder Impulse oder Gedanken, die wir dann haben, auch aufnehmen und die verändern uns. Diese Gedanken Gottes und er verändert unsere Wut oder unsere Tränen und er hört zu. In diesem Fall hat er zugehört, Gott hat gehört und es ist sogar noch eine Kränkung passiert. Nämlich der Hohepriester hat gedacht, sie sei betrunken. Also noch eine Demütigung zuerst, ja, genau. Also er hat gedacht, weil sich nur ihre Lippen bewegt haben, ihre Stimme hat man nicht gehört. Also es gibt auch Leute, die vielleicht nicht so impulsiv sind wie ich, die nur ganz still zu Gott reden. Auch das ist möglich. Also, das ist auch, es ist ja nur die Lippen bewegt und hat zu Gott geredet. Und er sagt zu ihr, mach, dass du deinen Rausch weg los wirst. Stellt euch das mal vor. Der hohe Priester. Sogar Leitungspersonen können dich verletzen. Älteste können dich verletzen. Dein Hauskreisleiter kann dich verletzen. Gell? Das ist einfach, es ist so. Er ist hier eine Autoritätsperson, aber trotzdem verletzt er auch. Ja? Und so. Und sie hat dann geantwortet, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Also sie hat Worte gekriegt danach. Sie ist nicht wie vorher geweint und nichts gegessen, sondern sie hat dem geantwortet nach diesem Gespräch mit Gott. Ich finde das toll. die hat die zweite Kränkung, die also ist ja wirklich nicht fein, wenn man als betrunken gilt, wenn man weint, oder? Also ich finde es nicht schön. Und dann sagt sie, ich bin nur eine betrübte Frau und das stimmt nicht, was du sagst, sondern so, ich bin einfach traurig gewesen. Und das finde ich toll, gell? Die hat durch diese Begegnung mit Gott, ist sie stark geworden und hat nicht das Wunder geschluckt, sondern hat gesagt, was Sache ist. Ne? Und Gott befähigt uns auch, Dinge zu sagen, die wir normalerweise nicht sagen können, weil wir uns schämen. Ja? Er befähigt uns und die Beziehung zu ihm macht uns stark. Aber es ist wichtig, ihn zu fordern, wirklich zu sagen, antworte. Tu, bitte mach. Ich habe die Gespräche zwischen Mose und Gott mal gelesen, wo der Mose zu Gott gesagt hat, vergib. Und Gott hat gesagt, ich vergebe um deines Wortes willen. So eine Beziehung zu haben, sowas wünsche ich mir. So eine Enge zu haben zu ihm, der mich immer wieder befähigt und rein macht und voller Liebe macht und Fröhlichkeit und so. Das macht, geht in der Beziehung nur zu ihm. Und deshalb habe ich dieses Beispiel genommen. Gut, sie ging dann wieder zurück und jetzt kommt in Vers 18. Wenn wir vergleichen, Vers 7, Jahr um Jahr war dasselbe, Hannah weinte und aß nichts mehr. Und wenn wir jetzt schauen in den Vers 18, dann ging sie zurück, fing wieder an zu essen und war nicht mehr so traurig. Ich finde das so gewaltig. Das müssten alle Psychotherapeuten hören, finde ich. Ja? Die Änderung von Vers 7 bis Vers 18. Sie ging zurück, sie fing an zu essen, sie war nicht mehr traurig. Gell? Diese Veränderung kann Gott bewirken. Ja? Natürlich sind Berufe wie Psychologen und Sozialarbeiter und so weiter, das ist ganz wichtig. Aber ich möchte, und deshalb sind wir ja auch ein Frauenwochenende, wo es um Gott geht, ich möchte einfach Lust drauf machen, dass man wirklich die Beziehung zu Gott sucht. Denn hier ist ein psychosomatischer Heilungsprozess passiert. Sie war nicht mehr so traurig. Ja, also fassen wir nochmal zusammen. Was lernen wir von Hannah in Bezug auf ein erfülltes Leben? Gott verlangt nicht von uns, dass wir den Ärger und die Wut hinunterschlucken. Ja, dadurch entsteht Depression und entstehen nicht gute Sachen. Gott verlangt auch nicht von uns, dass wir dauernd über die uns zugefügte Verletzung nachdenken oder grübeln. Denn dann können wir oft nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gehen manche Sachen auch abends noch nach. Und es ist nicht gut, wenn man da dauernd drüber nachdenkt. Gott möchte auch nicht, dass wir hintenrum mit einer anderen Person mit einer dritten Person über die zweite Person reden. Steht im Jakobusbrief, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Ja? Das ist sowas Wichtiges und das machen wir alle gern. Stimmt's? Und endlich hat man jemanden und der Freundin und da kann ich das reden und so weiter. Aber das ist letztlich nicht gut. Ich habe das selber auch gemerkt. Ich war mal betroffen, ich habe es auch gemacht. Nicht einmal, das ist ja immer ein Prozess. Und ich habe dann gemerkt, wie unschön das ist, wenn man das mit mir macht. Ja, wenn jemand über mich mit jemand anderem, und dann habe ich es auch gelassen, habe ich mir gedacht, was ich sehe, werde ich auch ernten. Wenn ich über jemanden zweiten, mit jemandem dritten rede, wenn ich das tue, dann werde ich das auch ernten. Ja, was ich sehe, ernte ich auch. Ja, und das ist wie, ausgenommen ist der Besuch bei Seelsorgern oder Psychologen, oder anderen Personen, die dir Rat geben können. Diese Personen haben Schweigepflicht und in der Regel sollen wir Seelsorger keine Partei nehmen. Also das heißt, wenn du Probleme hast mit einem, jemandem und kommst zu einem Seelsorger, so wird der Seelsorger das nicht weiter erzählen. Und er wird dich hinführen in die gute Beziehung, in die wunderbare Beziehung zu Jesus und wird mit dir trauern, weinen und dabei sein, wenn du dein Herz ausschüttest. Also das ist die Funktion von uns Seelsorgern, ist wichtig, dass wir nicht die Menschen an uns binden, ja, und nur wir sind die Tollen, sondern dass es einfach um Gott geht. Ja, dass wir, in der Seelsorge sitzen wir dann oft zusammen, ich setze mich dann neben die Person, die gerade traurig ist und sage, komm, red mal jetzt mit Gott. Ja, wie soll ich mit Gott reden? Ja, einfach wie du jetzt mit mir geredet hast, erzähl ihm das. Okay, und dann langsam findet die Person deine Worte und erzählt das. Und erzählt das zu Gott. Und im Erzählen von Gott sitze ich dann daneben und bete still, dass die Person diese Not dann auch zu Gott bringen kann und diese Heilung erleben kann, die wir hier lesen. Ja. Also, Gott möchte nicht, dass wir hinter dem Rücken reden von anderen Menschen. Gott will Gemeinschaft mit dir und mir. Er will meinen Schmerz, meine Not, meine Kränkung, meine Wut, meinen Hass, der sich angesammelt hat, weil sich das eben ansammelt in uns. Ja? Wir Frauen sind oft so, dass wir uns schämen, dass wir lieber nichts sagen, anderen recht machen, schweigen, bis wir Magenweh haben, bis wir Lungenbeschwerden haben oder bis wir dann alles hinschmeißen und einfach ausgebrannt sind. Also ein wichtiger Punkt ist, dass wir ihm die Dinge sagen und auch mit ihm reden. Ja, das war der, genau, Vers 18. Ja, und dann steht die Gebetserhörung, genau, die darf ich auch nicht vorenthalten. Vers 20, und Hannah wurde schwanger. Als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Also Gott hat das erhört, was sie in Worte gefasst hat. Ja? Er sagt auch, betet zu mir, bitte zu mir, komm zu mir, rufe zum Herrn, Psalm 50, glaube ich, ist das, rufe zum Herrn in deiner Not. Also das ist ganz praktisch, das ist rufe zum Herrn, das sind drei Worte. Und wisst ihr was, es ist kostenlos, es ist eine kostenlose Therapie, wenn man zu Gott geht. Und das ist wunderbar, gell? Also ich will nicht meinen Berufsstand schlecht machen, ich bin Sozialpädagogin und bin da froh und Seelsorgerin und finde das wunderbar, aber mein Herz ist es, dass Menschen in diese Beziehung zu ihm hineinkommen und mit ihm reden und ich da Begleiter sein darf. Ja, diese Gebetserhörung ist wunderbar, finde ich. Sie hat dann wirklich den Sohn, den sie gekriegt hat, hat sie dann auch Gott gegeben. Gott gegeben heißt, dass sie ihn gestillt hat. Und dann hat sie ihn zu dem hohen Priester gebracht, damit er auch einen Dienst dort macht. Und er wurde ja ein ganz berühmter Prophet, der Prophet Samuel, der dann Saul beraten hat und so weiter und so weiter. Ja, die Geschichte kann man ja dann nachlesen. Ich möchte auch, weil es hier um Gebetserhörung geht, auch sagen, einfach eine lustige Gebetserhörung erzählen. Ich habe in einem Werk gearbeitet, das werden wir dann vorstellen, die Tagesstätte, und das ist ein Spendenwerk. So, und es war eines Tages so, dass wir kein Geld hatten. Ich konnte die Mitarbeiter nicht bezahlen und ich habe mich auf die Knie gekniet und habe wirklich gesagt, Gott, wir können nicht so weitermachen. Wir brauchen dringend Geld. Wie, wo, weiß ich nicht. Aber wir arbeiten und ich bitte dich, dass du uns hilfst. Ich tue gerne schwimmen und ich schwimme rückwärts. Neben mir ist eine ältere Dame und sagt zu mir, können Sie mir Rückwärtsschwimmen beibringen? Und ja, sage ich, das kann ich gerne machen und so. Und dann erzählen wir so, was ich mache, was sie macht. Und dann kurze Zeit später sagt sie, ja, Sie arbeiten mit Frauen. Ja, sage ich, ja, ich bin, ich habe eine Stiftung und unterstütze Frauen. Oh, sage ich, wie schön. Ja, sagt sie, und sie möchte mal das kennenlernen. Ne? Und sie kam dann nach ein paar Wochen, sie ist aus Deutschland, und hat sich das alles angeschaut und so, oh, schön und so, sage ich, ja, wir leben von Spenden und so. und sie hat einige tausend Euro gespendet. Also Gott ist doch genial, oder? Ja, also einfach hingekniet und gesagt, Gott, so geht es nicht weiter, ich weiß nicht, was soll ich denn machen? Na? Und ich gehe schwimmen und beim Schwimmen, rückwärts schwimmen, lerne ich diese Frau kennen und sie war dann, wir haben ihr immer wieder das Evangelium erzählt, ob sie es angenommen hat, wissen wir nicht, aber sie hat uns einige Jahre unterstützt. Ja? Und das, deshalb möchte ich Mut machen, in allen Fragen, die du hast, in allen Anliegen, Schwangerschaft, Mann, alles kannst du bitten, fragen, erflehen und nicht aufgeben. Bitte nicht aufgeben. Ein anderes Beispiel, mein Vater war mir wichtig, dass er sich bekehrt und er hat mich manchmal eben auch als Feind gesehen, was den Glauben betrifft und so. Er war Serbe, war orthodox und das war nicht immer leicht. Und wir haben bestimmt 20 oder ich weiß es nicht, zwischen 20 und 25 Jahre gebetet und er hat sich 3 Tage vor seinem Tod bekehrt. 3 Tage. Ja, also es ist, bitte bleib dran, bleib dran an den Anliegen, auch wenn ihr es schon aufgegeben habt, bleib dran einfach und vergiss nicht, der Herr hört und er will Gemeinschaft haben mit uns. Ja. Mal schauen. Also, es kann sein, dass unsere Situation als Kinder- oder Jugenddienstmitarbeiter oder wo du halt arbeitest, Hauskreisleitung und so weiter, dass du Schwierigkeiten hast in jeder Situation oder in der Ehe. Es gibt keine Situation, die Gott uns zumutet, in der wir ohne ihn zu befragen oder vor ihm klagen handeln sollen. Es gibt keine Situation, die Gott uns zumutet, in der wir ohne ihn zu fragen vor ihm klagen oder handeln sollen. Also wir sollen immer, also ein Abstand sein zwischen dem, was uns Not macht, so dass wir in diesen Abstand mit Gott Beziehung aufnehmen. Ich habe früher eine Zeit gehabt, leider jetzt nicht mehr. Da bin ich um 5 aufgestanden und habe mit ihm den Tag besprochen. Und das war schön, weil manchmal kam ein Gedanke, ich habe das und das geplant für diesen Tag, zum Beispiel einen Brief auf die Post zu bringen oder das und jenes. Und da kam mir so ein Gedanke, nicht jetzt, kam mir einfach. Und dann habe ich gedacht, komisch, warum nicht jetzt? Und dann kam am nächsten Tag aber noch mehr Post dazu. Ja? Und dann, ich bete immer, dass ich die Zeit, die Lebenszeit, die ich habe, nutzbringend für den Herrn verwenden kann. Ja? Und da möchte ich nicht Wege 3-4 Mal gehen und so. Und das habe ich so auch mal mit Gott so gesagt. Und deshalb kommen manchmal so Gedanken über so Impulse, das kennt jeder ja. Was gut ist und was nicht so gut ist. Hör mal auf diese Impulse. Ja? Sie kommen von Gott und sie sind gut. Ja, eine lustige Sache noch. Einmal wollte ich einen Büroschrank haben und habe so gebetet, habe ich gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, Herr, du weißt, wo es günstige gibt. Und dann kam mir so ein bisschen die Idee, zur Ruta zu gehen. Und ich dachte, na, ich gehe zu Möbelix, da gibt es bestimmt Billigeres. Und wo habe ich ihn gefunden? Bei Ruta. Es war, ja, also Gott hat auch Humor, er wartet, bis wir hören und so weiter. Aber er ist ein Gott des Alltags. Ja? Die Hanna ist mit ihren Sorgen dahin gegangen und die Hanna war ganz schwer krank und ist wieder gesund geworden. Gut, dann die nächste Folie bitte. Schmerz, diese ja, Schmerz. Kann sich auch umgekehrt ausdrücken in Hass und Zorn und Wut. Und dann gibt es Entscheidungen, die wir treffen, die dann uns, ich weiß nicht, sieht man so? Vielleicht, ja. Schmerz drückt sich aus in Hass, Wut und Zorn oder umgekehrt. Und dann gibt es Entscheidungen, die wir innerlich treffen, zum Beispiel Rückzug. Ja, ich will nicht sein. Ich will, also es gibt Menschen, die ziehen sich immer zurück bei Problemen, anstatt sich mitzuteilen. Ja, dann gibt es Sucht, ich will mich zumachen. Das Problem ist so groß, ich brauche irgendein Mittel, so ähnlich wie der Kaffee uns Kraft gibt oder uns fit macht, so kann die Sucht ein Mittel sein, das wir gewählt haben, um uns vor dem Problem zu verschließen. Und dann gibt es auch noch die Selbst- und Fremdablehnung. Ja, ich bin nichts wert. Und zum Schluss, ich hasse mich und andere. Ja. Und bei all diesen Dingen ist es wichtig, bei Kränkungen ist immer wichtig, dass diese Dinge, dass ich diese Mechanismen aufgebe. Also dass ich auch, ich bitte dann oft die Ratsuchenden, du, ja, sagt zum Beispiel jemand, ich will nicht mehr leben und so, dann prüfe ich schon, ist das ernst gemeint oder ist das nur so gesagt. Und dann sage, wenn dann die Auseinandersetzung mit Gott kommt und es kommt neues Leben in die Person, dann legen wir auch das ab. Die Bibel sagt, legt den alten Menschen ab, der sich mit betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Nein, ich will mich nicht wegmachen, ich will, dass Gott mich fähig macht, ist dann die neue Entscheidung. Ja? Also ich wiederhole nochmal, Rückzug, ich will mich wegmachen, Sucht, ich will mich zumachen, Selbst- und Fremdablehnung, ich bin nichts wert, oder Aggression, ich hasse mich. Das sind vier von vielen Möglichkeiten. Ich habe die gewählt, weil ich die am häufigsten erlebt habe. Ja, also das ist, und dann erst kommt der Prozess der Vergebung bei einer Kränkung. Also der Vergebungsprozess kann dann, wir sehen ja hier, die Hannah hat nichts mehr, es wird nichts mehr erzählt, ja, es gibt auch nichts mehr zu erzählen, sie hat ja Kinder gehabt. Und wenn ich Hass, Wut, Zorn rausgelassen habe und mich entschieden habe, ich will diese Sachen nicht mehr tun, ja, und dazu habe ich gestern Abend die Grundlage gelegt, wir sind in Christus eine neue Schöpfung, ich muss nicht mehr meine alten Muster machen, ja. Wir werden das heute Abend sehen, da werde ich erzählen von einem Muster, damit das auch praktisch wird. Ich bin eine neue Schöpfung und ich muss nicht mehr trinken, weil Jesus mich davon frei gemacht hat. Ja, ich stehe nicht mehr, ich habe das gestern erzählt, bevor ich Christ geworden bin, habe ich das Gute, was ich tun wollte, konnte ich nicht tun. Und das Böse, was ich nicht tun wollte, das habe ich getan, nämlich getrunken und so weiter. Aber ich bin frei gemacht von dieser Gesetzmäßigkeit durch Jesus und kann dann mich auch frei entscheiden, dass ich mich nicht mehr zurückziehe, dass ich nicht mehr trinke und dass ich mich nicht mehr selbst und fremd ablehne. Wir hatten mal jemanden in der Tagesstätte, der immer wieder gesagt hat, wie schlimm er ist. Und dann haben wir gesagt, Schluss jetzt. Jetzt ist Schluss. Es ist die Lüge. Du bist wertvoll und kostbar. Wir behandeln dich hier wie ein Edelstein. Wenn du dich immer fertig machst, ich will nicht dein Zuhörer sein. Ja, auch das ist wichtig. Auch das ist wichtig, dass wir, auch wenn Menschen sich immer wieder, ich hasse mich, ich will nicht mehr und so, das ist dann ganz wichtig, dass ich auch sage, du, jetzt, ich möchte nicht dein Zuhörer sein, für mich bist du kostbar und wertvoll und einzigartig. Und das, was du mit dir selbst machst, das macht dich und uns kaputt. Ich möchte das nicht mehr, möchte nicht mehr zuhören. Ganz wichtig, eine Grenze zu setzen, auch sich selber. Ich weiß nicht, also ich kenne auch Selbstmitleid, auch bei mir. Und dann kommt irgendwie auch so in mir, Schluss jetzt, Jasmina. Aus, lass das. Es stimmt nicht, es ist eine Lüge. Und das versuchen wir mit unseren Damen, die wir betreuen, immer wieder die Wahrheit über sie auszusprechen. Sie sind einzigartig geschaffen, sie sind wunderbar gemacht. Und sie sind eine Bereicherung für unsere Gemeinschaft. Ja? Und dann kann auch Vergebung passieren. Vergebung ist etwas, wo ich etwas loslasse, um dann, also ich sage immer, ich lasse die Akte, nennen wir die Person, Hannah, beispielsweise Hannah und ich sind böse und ich kann ihr nicht vergeben. Und ich vergebe jetzt, ich überlasse die Akte von der Hannah Gott. Ja? Im Römer 12 steht, Geliebte, überlass die Rache mir. Nochmal, ich kann jetzt nicht sagen, ich glaube, es steht in Vers 18 oder so. Geliebte, überlasse die Rache mir. Mein ist die Rache, sagt Gott. Nochmal, Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir Bitterkeit, Rache, Hass oder was in uns tragen. Die Auswirkungen sehen wir jetzt. Ja, die sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Und das, dazu hat uns Gott nicht geschaffen, sondern Gott hat uns geschaffen als Menschen, die fühlen, die kränken, gekränkt werden, und hat einen Ausweg gezeigt, über den haben wir jetzt gesprochen, dass sich die Wut, Schmerz, alles, was dahinter ist und auch die Haltungen, die dahinter sind, dass ich diese Haltungen ablegen kann. Und die letzte Folie. Genau. Und der Ort, Entschuldigung, noch die davor, ja. Der Ort, wo ich das dann einüben kann, ja, ist zum Beispiel in der Familie, in der Gemeinde. Das sollen Orte sein der Liebe, Geborgenheit, Annahme, Lebensanleitung, Erziehung, Wertschätzung, Korrektur, ganz wichtig, Vermittlung von biblischen Normen und Werten. Ja, das ist das Übungs, ich sag mal, das ist das Übungszentrum von Kommunikation, wie es die Bibel möchte. Ja, Gemeinde ist ganz wichtig. Gott sagt, also Jesus sagt, die Gemeinde ist sein Leib. Also man kann, glaube ich, nicht irgendwie Jesus ähnlicher werden, wenn ich nicht Teil bin von seinem Leib. Ja, also er wirkt in uns durch unsere Geschwister. Und das ist eigentlich dann der Heilungsprozess und in dieser Hinsicht. Ja, ich hoffe, ich habe ermutigt, in der Beziehung zu Gott zu wachsen, zu ihm hinzugehen und wirklich zu zeigen, dass einfach Hannah gesund geworden ist durch die Beziehung zu Gott, durch Ausschütten seines Herzens. Und ja, mir bleibt nur Danke zu sagen.